Ihr habt es eben selber mitgesungen, felsenfest und stark ist mein Gott. Gott ist wie ein starker Fels, auf den wir auch unser Lebenshaus sicher bauen können. Man sieht es vorne auf dem Gottesdienstblättchen, da sieht man so ein Haus, das ist eigentlich mehr ein Leuchtturm im Sturm, wahrscheinlich irgendwo an der Atlantikküste aufgenommen. Und genauso wie dieses Gebäude dem Sturm widersteht, genauso will Gott euch in sich gründen und festmachen, dass ihr die Stürme des Lebens überstehen könnt. Das ist die Botschaft für heute. Ihr könnt im Blättchen mitlesen, da ist der Predigttext abgedruckt und auch die einzelnen Punkte der Predigt, dass man zu Hause nochmal nachlesen kann oder wer möchte, kann sich auch Notizen machen. Das, was wir eben vorgelesen bekamen, das beschließt Jesus am Ende der Bergpredigt mit folgenden Worten. Er sagt, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Liebe Gemeinde, Jesus weiß wirklich, wovon er redet. Bevor er anfing, seine Berufung zu leben und das Reich Gottes auf dieser Welt zu sammeln, hat er 15 Jahre lang als Bauhandwerker gearbeitet. Er wusste, wie ein gutes Haus gebaut werden muss. Und deshalb wählt er diesen eindrucksvollen, anschaulichen Vergleich, um uns etwas klarzumachen. Er steht am Ende der Bergpredigt. Das ist eine Art neue Tora, eine Wegweisung zum Leben, eine Anleitung, wie wir Gottes Willen so leben können, dass es uns dabei gut geht. Im Neuen Testament wird das Bild vom Haus auf zwei Dinge übertragen. Einmal wird es übertragen auf unser persönliches Leben. Wir bauen alle im übertragenen Sinn ein Haus damit, wie wir mit unserem Leben umgehen. Und als zweites wird es übertragen auf die Gemeinde Gottes hier in dieser Welt. Das Bild vom Haus wird übertragen, wenn zum Beispiel es heißt, dass unser Körper ein Tempel, ein Wohnhaus Gottes ist. Also, wie du dein Leben gestaltest, wie du mit deinem Körper umgehst, wofür du Zeit hast, wofür du deine Energie einsetzt, das soll etwas sein, was Gott lobt und ehrt. Das soll fest in ihm gegründet sein. Lass dich von seinem Geist, seiner Freude und Liebe leiten. Und dann ist der mit dem Hausbau auch die Gemeinde gemeint, von der Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Sie ist das Haus aus lebendigen Steinen, jeder von uns so ein Stein im Haus der Gemeinde. So wie im alten Volk Israel der Tempel Gottes der Ort war, wo Menschen Vergebung bekommen haben, wo sie innerlich erneuert wurden, wo sie Gottes Nähe erlebt haben, so ist heutzutage die Gemeinde, wo immer sie sich trifft, jeden Sonntag auf der ganzen Erde, der Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Es ist sein Haus, nicht das äußere Gebäude, hier das Lutherhaus, diese evangelische Turnhalle oder die Stadtkirche, sondern die Gemeinschaft der Christen, in deren Mitte Gott wohnt. Das ist Gottes Haus. Zu diesem Haus, das unser eigenes Leben ist und die Gemeinde, ein paar Fragen, die ich euch auch aufgeschrieben habe. Welches sind eigentlich das Fundament und die Grenzen dieses Hauses? Das Fundament, sagt uns die Bibel, ist Jesus selbst. Er ist es, auf dem unser Lebenshaus gegründet sein soll, wenn es fest stehen soll. Wenn wir uns auf ihn verlassen, zu ihm beten, ihm unser Leben anvertrauen, dann wird er uns durch die Stürme des Lebens, die unweigerlich kommen, hindurchbringen. Es ist wichtig, dass wir diese Entscheidung einmal fällen und sagen, Jesus, Ich vertraue mich dir an. Du sollst der Retter und Herr meines Lebens sein. Du bist das Fundament meines Lebenshauses. Jedes Haus hat auch Mauern, das sind die Grenzen nach außen. Und von denen heißt es einerseits im Psalm 39, Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. Gott gibt dir also auch noch Räume in deinem Lebenshaus, die du vielleicht noch gar nicht entdeckt und betreten hast. Das kann eine neue Gemeinschaft sein, eine neue Aufgabe, ein neuer Wohnort, Menschen, die er dir in den Weg stellt. Christus ermutigt uns, unseren Lebensraum zu erobern und in Besitz zu nehmen. Trete in diese neuen Räume ein. Ein schönes Beispiel war für mich die Rebecca, die vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, gesagt hat, Jörg, die Aufgabe, die ich bisher in der Gemeinde habe, das passt nicht mehr oder ich möchte mal was anderes machen. Ich probiere das mal mit dem Technikteam. Und heute hat sie das so gut drauf, dass ihr mich alle hört und hat diesen neuen Raum erobert für sich. Das finde ich ein schönes Beispiel. Aber ein Haus hat auch Mauern, es ist auch ein Ort der Begrenzung und es ist ein Bild dafür, dass wir mit unseren Grenzen umgehen müssen. Ich zum Beispiel bin schrecklich unmusikalisch. Das ist eine Grenze von mir. Deshalb gut, dass ich nicht hier singe, sondern dass es euch als Musikteam und als Orgelspieler gibt. Aber es ist nicht leicht, die eigenen Grenzen zu erkennen und damit klarzukommen. Ich brauche auch ziemlich viel Schlaf, damit ich fit bin. Und ich beneide manchmal Martin Luther, dem 4 oder 5 Stunden pro Nacht ausgereicht haben. So wäre ich auch gerne drauf. Psalm 147, Vers 14, Gott schafft deinen Grenzen Frieden. Du darfst Frieden machen mit deinen Grenzen, mit der Reichweite deines Lebensraums. Also auch, was du nicht kannst, was ich nicht kann, was mir schwerfällt, was Gott mir als Last auferlegt hat, auch mit diesen Grenzen kann ich Frieden finden bei ihm. Die nächste Frage aus diesem Bild vom Lebensraum, wenn man es ein bisschen ausdeutet, ist, was stehen da eigentlich für Möbel rum in deinem Lebenshaus? Wir haben so einen schrecklichen Schrank geerbt, so einen halbhohen, den wollen wir ewig schon mal loswerden. Wir wissen nur nicht, wo wir unsere trockenen Lebensmittel sonst lagern sollen. Es steht überall in jedem Haushalt, also mir fallen 1, 2 Ausnahmen ein, aber bei den meisten steht irgendwas rum, wovon man denkt, eigentlich brauche ich das gar nicht mehr. Und so ist es auch mit unserer inneren Möblierung. Mit der Möblierung unserer Seele. Auch da gibt es Dinge, von denen möchten wir eigentlich gerne frei werden. Von denen sagen wir, eigentlich haben die nichts in unserem Lebenshaus zu suchen. Denn da waren schon andere Menschen, unsere Eltern vielleicht auch ein Freund oder ein Ex-Partner, die haben da ihre Möbel reingestellt in unsere Seele, die haben vielleicht sogar Mauern hochgezogen oder Türen geöffnet und wir denken, es ist höchste Zeit, diese Mauern niederzureißen oder diese Türen zuzuschlagen. Und die Botschaft für heute, von heute ist auch, du darfst mit Gottes Hilfe Herr im eigenen Lebenshaus sein. Wirf die alten Möbel raus, die nicht mehr passen. Ein Beispiel, ich war neulich bei einem Gespräch mit Freunden dabei und da kam es irgendwie drauf und zwei haben erzählt, dass sie von zu Hause her, von der Art, wie ihre Eltern mit sich und miteinander umgegangen sind, ein gestörtes Verhältnis zu ihrer eigenen Körperlichkeit haben. Und das ist so wie ein schlechtes Möbelstück. Mit Gottes Geist kann man darüber hinwegkommen. Kann man ein gesundes Verhältnis zu seinem eigenen Körper entwickeln. Da fallen mir auch Leute aus der Gemeinde ein, die das für mich ausstrahlen, aber da sage ich mal keinen Namen, das wäre denen vielleicht nicht recht. Aber du kannst das, du kannst mit Gottes Hilfe alte Möbel, die schlecht sind, aus deinem Lebenshaus rauswerfen. Ich erinnere mich an ein Eheseminar mit Reibolds von Ehepaar Engeli, wo auch einige aus unserer Familie waren. Jetzt im Herbst ist das letzte Mal, dass diese genialen Eheberater nochmal ein Ehestärkungswochenende machen, also es ist großartig, dabei zu sein. Und meine Frau und ich waren auch dabei und wir haben entdeckt, dass es einige ungesunde Verhaltensmuster gibt, die wir von unseren Herkunftsfamilien übernommen haben. Und wir haben gemerkt, das sind Möbelstücke, die nicht zu uns passen. Und dann wurde mir dieses Wort ganz wichtig, Gottes Geist hat es mir aufs Herz gelegt, aus dem 1. Petrusbrief im 1. Kapitel, dass Christus uns befreit hat vom Wandel nach der Weise unserer Väter. Also, du musst die schlechten Muster deiner Eltern nicht wiederholen. Sag dich davon los, bitte den Geist Gottes um Befreiung und übe ein anderes Verhalten ein. Gott will ein gesundes, stabiles Haus bauen. Lass also uns die kranken Möbel, die schimmligen Möbel rausschmeißen. Und in der Gemeinde ist das genauso. Da müssen wir auch immer wieder fragen, was ist jetzt dran? Gibt es vielleicht einen neuen Weg, den Gott uns weist? Wir haben Gemeindeleitungsklausur nächstes Wochenende und da fragen wir uns auch, was müssen wir im Lutherhaus neu möblieren? Als ich das in meiner alten Gemeinde gefragt habe, habe ich oft die Antwort gekriegt, das haben wir schon immer so gemacht. Und irgendwann habe ich mal mit dem Satz geantwortet, den ich mal gehört habe, man kann auch etwas 100 Jahre lang falsch machen. Ja, und dann habe ich mir eine neue Gemeinde gesucht, bin hier zu euch gekommen. Der Predigtext steht nicht isoliert. Dieses Bild vom Hausbau benutzt Jesus als Abschluss, als Zusammenfassung der drei Kapitel, die davor stehen. Matthäus, Evangelium, Kapitel 5, 6 und 7. Lest die mal alle drei durch. Denn das ist so eine Wegweisung zu gelingendem Leben, die Bergpredigt. Annegret hat uns ein paar Sachen vorgelesen, Auszüge. Es geht Jesus um Versöhnung mit den anderen. Es geht um Klarheit in den eigenen Worten. Es geht um das Teilen von den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und es geht um das Vertrauen, dass Gott dich versorgt. Wer das alles tut, der baut sein Haus auf festem Grund, der baut auf Jesus selbst. Jesus ermutigt und sagt, es soll kein Groll, keine Bitterkeit zwischen euch aufwachsen. Sondern wenn du merkst, dass da was Schiefes im Verhältnis zu jemand in deinem Lebensumfeld, besonders in der Gemeinde, dann geh auf ihn zu, räum es aus, lass dieses Problem nicht zwischen euch stehen. Nicht alle Differenzen kann man endgültig beseitigen, aber man kann sie ansprechen. Man kann sie auf den Tisch bringen und sich trotzdem ehrlich in die Augen schauen. So soll es in der Gemeinde zugehen. Sei mutig, sprich Differenzen an, frag nach, ob du richtig verstanden wurdest und ob du den anderen richtig verstanden hast, ob er das so gemeint hat, wie er es gesagt hat und ob sein Verhalten eine versteckte Botschaft ist. Kläre die Dinge. Oft war es nämlich ganz anders gedacht und gemeint, als du es interpretiert hast. Dann ermutigt uns Jesus zu Klarheit in meinen Worten, zu meinen Zu- und Absagen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Ganz wichtig in so einer aktiven Gemeinde, man darf auch mal Nein sagen. Das ist gesund und manchmal auch nötig. Aber wir sollen klar sein. Und eine schwierige Antwort, das geht mir oft so, wenn ich Leute nach irgendwas frage, ist es, wenn dann ein Vielleicht kommt. Vielleicht ist manchmal wichtig, wenn man über eine Sache erst länger nachdenken muss, bevor man spontan eine falsche Entscheidung fällt. Aber dann sollen wir den Mut haben, uns festzulegen und zu unseren Worten stehen. Ich versuche das auch so zu machen. Ich denke dann nach und dann sage ich ja oder sage nein. Und wer mich kennt, weiß, ich gebe mir dann sehr viel Mühe, um das dann auch zu tun, was ich gesagt habe. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, alles andere ist vom Übel. Jesus sagt auch, wenn du ein gutes Haus bauen willst, dann zeigt sich das an dem Großmut, den du hast im Teilen von Zeit und Geld. Neulich war es so, da hatten wir hier niemanden für den Kindergottesdienst. Es hatte sich in den Sommerferien kein Mitarbeiter gemeldet bei Marco und da sind dann spontan Heidi und Katrin aufgesprungen und statt hier entspannt zurückzulehnen und sich alles anzuschauen, sind sie mit einer Horde Kinder in das Untergeschoss gegangen und haben spontan Kindergottesdienst gemacht. Das fand ich ganz toll. Sie haben eine CD von mir bekommen, aber es war für sie ein echtes Opfer aus Liebe. Und genauso ist es mit denen, die jeden Monat hier für unsere Gemeinde geben, für die Stellen, die wir finanzieren, über die Hälfte unseres Gemeindelebens wird nicht über Kirchensteuern bezahlt, sondern über Spenden. Über 7.000 Euro brauchen wir jeden Monat. Ein Opfer der Liebe zu Gott und seiner Gemeinde ist das, dass Leute das machen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Wer abgibt, baut ein Lebenshaus, das ewig Bestand hat. Gott hat es gesehen. Er wird es nicht vergessen. Er wird es dir vergelten, sagt Jesus. Ein Lebenshaus, das stabil ist und gesund, baust du, wenn du im kindlichen Vertrauen zu Gott, dem Vater, bleibst. Christen wirken ja oft so ängstlich, sehr sicherheitsbewusst. Das kirchliche Milieu ist eher sehr kontrolliert und vorsichtig. Aber Jesus ist da ganz anders drauf. Am Ende der Bergpredigt sagt er, wir sollen sein wie die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Leben ohne Sorgen. Jesus lädt dich ein zu kindlichem Vertrauen auf den Vater, der für dich sorgt. Und das in einer Zeit damals, die alles andere als idyllisch war, viel krasser als heute. Es gab keine Krankenversicherung, es gab keine Rentenversicherung, es gab Terroranschläge ständig in Israel. Die Zeloten haben Terroranschläge gegen die römischen Besatzer gemacht. Es gab Racheakte der römischen Besatzungsmacht. Und in all dem Terror, in all der Unsicherheit, in all der Angst, sagt Jesus, ihr könnt leben wie Kinder, die dem Vater vertrauen, wie Vögel unter dem Himmel. Ist das nicht naiv? Nein, stabil wird dein Lebenshaus nicht durch eigene Vorsorge. Das war die Illusion des reichen Kornbauers, der meinte, wenn er nur selber genug ansammelt, dann hätte er schon ausgesorgt. Jesus sagt, du hast jetzt schon ausgesorgt, auch wenn du kein Vermögen hast. Vertrau auf die Fürsorge des Vaters im Himmel. Kümmer dich um seine Sache in dieser Welt, dann kümmert er sich um dich. Stell das Reich Gottes an die erste Stelle, dann wird dir alles andere gegeben werden. Jesus ist das Fundament eines gesunden Lebenshauses. Bei ihm bist du gehalten und geborgen, selbst wenn etwas zerbricht unter den Stürmen des Lebens, was du vorher für ganz fest gehalten hast. Zum Beispiel die eigene Gesundheit oder das Konto oder deine Familie oder die eigene Leistungsfähigkeit. Wir haben das hier alles schon erlebt. Und wir haben aber auch erlebt, durch alle Stürme hindurch hält Jesus die, die ihm vertrauen. Alles andere ist wie ein Haus auf Sand, das schnell weggespült wird von den Stürmen des Lebens. Stabil und fest ist, wenn du mit Gott im Bund bist, den er in der Taufe mit dir schließt, wo er sagt, du gehörst zu mir, ich lass dich nicht los. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In jedem Abendmahl bekommst du das neu zugesagt. So wie es in einem Kanon heißt, ich habe gedacht, den könnte man eigentlich Ecki nochmal fragen, ob er den spontan singt zum Abschluss, falls er ihn kennt mit uns. Alles ist eitel, du aber bleibst und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Kennst du den? Nee. Okay, den heben wir uns auf. Ja? Alles ist eitel, du aber bleibst und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Kann man auf YouTube nachhören, habe ich mal geguckt. Wichtig ist daran, Jesus bleibt und wer zu ihm gehört, der hat sein Haus auf festen Grund gebaut. Denn er ist ein unzerstörbares Fundament für unser Lebenshaus. Amen.